Es ist im Leben schon interessant. Manchmal kann man sich Jahrzehnte zurück an bestimmte Situationen erinnern und man weiß noch, wer was in einer bestimmten Situation gesagt hat. Das geht mir auch im Blick auf mein Theologiestudium so. Das ist jetzt 40 Jahre zurück. Und ich weiß noch, dass wir einen Gastdozenten hatten. Er war Professor für Neues Testament. Eigentlich schon pensioniert, aber er hat dann bei uns Gastvorlesungen gehalten. Und es ging um das Thema Sabbat. Es geht um die Frage, was ist am Sabbat erlaubt und was ist nicht erlaubt. Im Alten Testament heißt es in den 10 Geboten, du sollst den Sabbat heiligen. Und dann heißt es noch weiter an anderer Stelle, dass am Sabbat jegliche Arbeit verboten ist. Heißt es, du sollst nicht arbeiten, nicht deine Frau, nicht deine Kinder, die Ausländer, die bei dir da sind, auch dein Esel soll nicht arbeiten, am Sabbat nicht. Aber dann entstanden natürlich im Alltag immer wieder Situationen, wo sich die Leute gefragt haben, was heißt das denn jetzt konkret, du sollst nicht arbeiten, dies oder jenes, Essen kochen, Tiere versorgen oder was auch immer, darf man das oder darf man das nicht? Und dann sind sie immer wieder zum Rabbiner gegangen und sagen, Rabbiner, du, ich habe eine Frage. Schau mal, letztens ist kürzlich das passiert, dieser Fall ist eingetreten und Fall heißt auf Lateinisch Kasus. Dieser Fall ist eingetreten, wenn das wieder passiert, wie soll ich dann mich verhalten, was ist erlaubt und was ist verboten? Und das ist über die Jahre hinweg immer wieder passiert und dann hat man das schriftlich festgehalten, um den Leuten eine Hilfe zu geben, sich zu entscheiden. Und daraus ist die sogenannte Kasuistik entstanden. Also wenn die Situation so und so und so ist, dann darfst du das oder du darfst das nicht. Das Problem, erstens, diese Liste von Anweisungen, von detaillierten Anweisungen wurde immer länger. Das zweite Problem ist, die Rabbiner waren sich auch nicht immer einig. Darf man das jetzt oder nicht? Eine besondere Situation. Es ist Sabbat. Und jemand erfährt, der Nachbar hat sich gerade verletzt. Er hat eine Wunde und die Wunde muss verbunden werden. Er hat aber kein Verbandsmaterial. Ich hätte welches. Aber ich darf ihm das jetzt nicht rüberbringen, denn dann würde ich etwas in ein anderes Haus tragen und das ist Arbeit und das ist verboten. Aber es ist möglich, dass er dieses Verbandsmaterial nimmt, er wickelt es um die eigene Hand, als wäre sie verletzt. Dann geht er zum Nachbarn, wickelt das wieder ab und verbindet ihm seine Wunde. Das ist erlaubt. Ich entnehme eurer Reaktion, dass ich nicht der Einzige bin, der das eigenartig findet oder skurril. Aber das passiert manchmal im Leben und nicht nur im Blick auf die Frage des Sabbats, dass Menschen sich manchmal je länger, desto mehr, dass sie immer mehr ins Detail gehen, und dass sie sich an etwas festbeißen und dass sie je länger, desto mehr den Überblick verlieren und je länger, desto mehr ihnen aus dem Horizont verschwindet, worum geht es eigentlich? Es geht immer nur ums Detail, um irgendein kleines Detail. Der Horizont wird eng und dann muss man aufschauen und den Horizont wieder erweitern, um neu zu verstehen und wieder zu erkennen, aha, eigentlich geht es um das. Und zu dieser Frage, und es geht auch um den Sabbat, lese ich eine Geschichte aus Markus 2. Da heißt es im Vers 23, an einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Unterwegs rissen seine Jünger Ähren von den Halmen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh doch, was deine Jünger tun. Das ist am Sabbat verboten. Er, Jesus, antwortete, habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat? Er und seine Männer waren in einer Notlage und hatten Hunger. Der hohe Priester damals war Abiatar. Da ging David in das Haus Gottes und aß die Schaubrote, obwohl es verboten war. Nur die Priester durften davon essen. Aber er gab es sogar seinen Männern von den Broten. Jesus sagte zu den Pharisäern, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Für die Juden war die Frage des Sabbats sehr wichtig. Das Sabbatgebot, das war irgendwie viel wichtiger als andere Gebote unter den 10 Geboten. Und auch zur Zeit Jesu war das ein schwieriges Thema, was ist am Sabbat erlaubt und was nicht. Wir lesen hier, dass Jesus am Sabbat mit seinen Jüngern gegangen ist. Und damals war der vorgeschriebene Sabbatweg, nicht im Alten Testament, sondern in der Tradition vorgeschrieben, das war etwas weniger als 1 Kilometer. Mehr durfte man nicht gehen am Sabbat. Und hier kann man wohl davon ausgehen, dass Jesus nicht so einen Sonntagsspaziergang gemacht hat, sondern dass er eher mit seinen Jüngern von A nach B gegangen ist. Also das sind je nachdem mehrere Kilometer gewesen. Und dann haben die Jünger Hunger bekommen. Und wir müssen uns vorstellen, das war die Zeit, da gab es noch weder Mikrokop noch Volk. Es gab auch kein Takeaway oder McDonald's und es gab auch praktisch keine Gaststätten. Das gab es zu damals nicht. Und wenn man unterwegs war und richtig Hunger hatte, nicht so ein Hüngerchen nach dem Motto, jetzt hat die gerade Lust auf etwas, sondern wenn man richtig Hunger hatte, was wollte man machen? Und vom alttestamentlichen Gesetz war es erlaubt, dass man von einem fremden Feld ein paar Ähren nahm, die zerrieb, dass nur noch die Körner übrig blieben und die dann gegessen hat. Jetzt denken viele, ja, ich kann mir Attraktiveres vorstellen, aber wenn du richtig Hunger hast, ist das besser als gar nichts. Das durfte man von einem fremden Feld etwas für den aktuellen Bedarf, für den jetzigen Hunger nehmen. Nicht mit der Sichel rein und im größeren Stil ernten, das war verboten. Und das haben die Jünger hier gemacht. Das Dumme war, es war Sabbat. Und das dürfen deine Jünger am Sabbat nicht. Und was die Pharisäer hier machen, das hat auch eine juristische Komponente. Wenn man nämlich jemand anklagen wollte wegen einer schweren Übertretung oder eines Kapitalverbrechens, dann musste man den vorher warnen, um ihm bewusst zu machen oder um klar zu machen, das hast du nicht aus Versehen getan, das hast du mit voller Absicht getan und dann konnte man ihn anklagen. Und ich denke, Jesus hat verstanden, um was es ging. Und hier geht es um die Rolle des Sabbats. Was hat der Sabbat für eine Bedeutung? Was ist die ursprüngliche Idee davon? Und es ist interessant, wie Jesus hier reagiert. Er verweist auf eine Geschichte aus dem Alten Testament, die wir lesen können, dass David, er war noch nicht König, dass er war auf der Flucht vor Saul. Er hatte sich mit Saul überworfen und er wusste, wenn ich hier bleibe, dann werde ich sterben, dann wird Saul mich umbringen. Und er war auf der Flucht, aber das wussten noch nicht viele. Und er war auch in der Situation, er und seine Männer, die hatten Hunger, die hatten richtig Hunger. Die mussten etwas essen. Und dann geht er dort zu diesem Ort, wo die Stiftshütte steht, und er fragt den Priester dort, hast du was zu essen für uns? Er sagt, ja, leider nicht. Es gibt nur auf dem goldenen Tisch die Schaubrote. Dort war vorgeschrieben, dass Woche für Woche Brote gebacken wurden und die blieben dort eine Woche liegen. Und nachher durften nur die Priester davon essen. Und da sagt der Priester, du pass auf, wir haben jetzt im Moment nur die Brote. Es ist kein anderes da. Und auch keine Bäckerei in der Nähe. Und dann sagt der Priester, also pass auf, nimm du die. Obwohl es eigentlich nicht erlaubt war. Und Jesus stellt das hier als positives Beispiel hin. Er sagt, das war eine Notsituation. Und in dieser Notsituation, wo es quasi um Leib und Leben ging, war die Versorgung der Menschen mit Nahrung in diesem Moment wichtiger als die Einhaltung des Tempelgesetzes. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht und nicht den Menschen für den Sabbat. Das heißt, der Sabbat steht nicht über den Menschen, sondern der Sabbat steht unter den Menschen. Der Mensch ist wichtiger. Dass, wenn es hart auf hart kommt, das Überleben des Menschen wichtiger ist als das, jedes einzelne Sabbatgebot eingehalten wird. Das ist die Idee des Sabbats. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt, der Menschensohn kann bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Und der Menschensohn, da spricht Jesus von sich. Und damit sagt Jesus, und das haben seine Zuhörer zweifellos auch verstanden, aha, du stehst über dem Sabbat. Und das war schon provokant. Jesus, der Mann, dieser Mann von Nazareth, steht über dem Sabbat. Das Problem oder die Gefahr damals bestand, dass man in eine Kasuistik, in eine Gesetzlichkeit abglitt. Und dass man zu viele Gebote und Zusatzgesetze aufgestellt hat, um den Sabbat zu heiligen. Ich denke, unser Problem heute ist eher das Gegenteil. Erstens, wir feiern nicht den Sabbat, das wäre unser Samstag, sondern Christen haben quasi von Anfang an den Sonntag gefeiert, mindestens Christen außerhalb des Judentums. Der Sonntag, der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung. Das ist der Ruhetag der Christen. Und ich denke, Sabbat oder Sonntag, das spielt keine große Rolle. Die Gefahr heutzutage besteht eher darin, dass wir denken, ja, Sabbat, ja, was ist denn Sonntag, was sollte da eigentlich verboten sein? Also, es ist schön, dass man nicht arbeiten muss, wenn man irgendwo in einem Büro arbeitet oder in der Industrie oder so. Aber sonst in der freien Zeit, was sollte denn da verboten sein? Und ich denke, viele Menschen und auch viele Christen, die machen dann das, was ihnen naheliegt oder salopp gesagt, wozu sie Lust haben. Und denken nicht so groß drüber nach, was dürfte man jetzt von der Bibel her oder was dürfte man eher nicht. Und meine Befürchtung ist, dass viele Menschen und viele Christen sich hier eine Gedankenlosigkeit leisten. Sie studieren nicht. Sie machen einfach das, was für sie plausibel ist, was ihnen einleuchtet und sie sich denken, ja, was soll man da eigentlich dagegen haben? Und Gedankenlosigkeit kann manchmal zu schwierigen Erscheinungen führen. Ein Beispiel aus einer anderen Zeit, das auch in eine andere Richtung geht. So vor rund 200 Jahren, als die Industrialisierung begann, damals hat man noch 7 Tage die Woche gearbeitet. Wirklich jeden Tag in die Fabrik und dort gearbeitet. Und in einem Buch habe ich gelesen, da gibt es eine Region in Deutschland, dort gab es mal eine Erweckung, da gab es viele fromme Leute und auch viele fromme Fabrikanten. Und am Sonntag sind die frommen Fabrikanten in den Gottesdienst gegangen und ihre Angestellten in die Fabrik. Das ist für uns heute schwer nachvollziehbar, aber das haben die gemacht. Ich weiß nicht, wie vielen dieser Konflikt bewusst war, dass sie sich sagen, da stimmt etwas nicht. Ich gehe in den Gottesdienst, die gehen arbeiten, wahrscheinlich für einen Hungerlohn. Und die haben sich wohl auch eine Gedankenlosigkeit geleistet. Haben vielleicht befürchtet, dass etwas nicht stimmt und haben das vielleicht versucht zu verdrängen. Der Sabbat, das ist der 7. Tag, der Tag, an dem Gott ausgeruht hat. Es ist eine Ordnung, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Nach aller Arbeit ein Ruhetag. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du dich ausruhen. Hier geht es um Entspannung, nicht um Faulheit. Es geht nicht darum, dass man am Sonntagnachmittag mit der Fernbedienung in der Hand sich einen Film nach dem anderen reinzieht. Es geht nicht darum, dass man mit dem Notebook im Schaukelstuhl sich ein YouTube-Filmchen nach dem anderen zu Gemüte führt oder dass man mit dem Handy auf dem Sofa, dass man in der Dopaminfalle der Social Media landet. Darum geht es nicht. Es ist nicht ein Tag der Faulheit, es ist ein Tag der Entspannung. Etwas, was wir Menschen sehr nötig haben. Es ist ein Unterbruch im normalen Leben. Gott will, dass so gut es irgendwie geht und möglich ist, dass jeder für seine eigene Existenz sorgt. Es gibt manchmal gesundheitliche Gründe, dass das nicht geht und wenn man älter wird, wird das schwieriger. 6 Tage sollst du arbeiten, du sollst das, was du kannst, dazu beitragen, deine eigene Existenz zu sichern. Aber dann gibt es einen Ruhetag, es gibt einen Cut und jetzt machst du einen Tag Pause. Ruh dich aus, entspann dich. Und im Judentum war eigentlich der Sabbat auch ein Feiertag. Man kann zum Beispiel lesen, dass sie am Tag vor dem Sabbat eher weniger gegessen hatten, damit sie richtig Hunger hatten und sich ein richtiges Festessen gönnen konnten. Der Sabbat oder der Sonntag, ein Ruhetag. Ich möchte jetzt nicht in eine neue Kasuistik verfallen und euch einfach wie vorschreiben, das dürft ihr oder das dürft ihr nicht. Ich weiß, manche Leute haben das am liebsten. Ein Blatt, 2 Spalten, das ist erlaubt, das ist verboten. Ist nicht immer so ganz einfach, weil unsere Lebenssituation so unterschiedlich sein kann. Stellen wir uns vor, eine Familie mit 2, 3 kleinen Kindern. Da ist das mit dem Sonntag und dem Ruhetag ein bisschen schwierig. Da kann man nicht einfach, kann dich das Mami sagen, du, lasset, heute ist Sonntag, schaut selber. Oder ein Landwirt, der Tiere im Stall hat, wenn er Milchkühe hat, die müssen gemolken werden, zweimal sogar, Sonntag oder Werktag. Ich glaube, dagegen ist nichts einzuwenden. Ein bisschen schwieriger wird es schon bei der Frage, es ist Sommer, das Heu liegt draußen auf der Wiese und es ist quasi trocken. Und der Wetterbericht sagt, morgen regnet es. Was machst du denn? Ich persönlich, ich war mal 8 Monate auf einem Bauernhof im zivilen Ersatzdienst. Ich hätte Verständnis davor, wenn der Bauer sich sagt, das ist wie eine Art Notsituation, ich mache eine Ausnahme, ich hole das Heu heute rein. Wofür ich weniger Verständnis hätte, wenn ein Bauer am Sonntag pflügt. Denn das ist nicht so zeitkritisch, wenn man mich fragt. Und ich denke, uns allen ist klar, wer im Dienstleistungsgewerbe arbeitet, dort muss man je nachdem am Sonntag arbeiten. Das sind Leute, die sind im Gesundheitswesen, in den Spitälern tätig. Und dort arbeiten auch Christen, zum Glück. Und jeder von uns ist froh, wenn wir am Sonntag einen gesundheitlichen Notfall haben, dann sind wir froh, dass dort gearbeitet wird. Im Altersheim, im Pflegeheim etc. Und jeder von uns, der am Sonntag essen geht im Restaurant, ist froh, dass nicht jedes Restaurant geschlossen hat, sondern dass man etwas bekommt. Also kann man auch nicht konsequenterweise dagegen argumentieren, dass Christen je nachdem auch im Restaurant am Sonntag arbeiten. Wichtig ist, dass man einen anderen Tag nachher als Ruhetag hat. Denn der Mensch braucht den Ruhetag. Das rächt sich, wenn man die ganze Zeit darauf verzichtet. Oder wie ist das mit den Schülern oder Studenten? Darf man am Sonntag lernen? Wie gesagt, mein Studium liegt schon 40 Jahre zurück. Ich habe dann nochmal studiert, das ist nur 20 Jahre zurück. Aber von wenigen Ausnahmen abgesehen, habe ich mir gesagt, am Sonntag wird nicht gelernt. Das ist wie eine Entsprechung zur Arbeit. Das ist keine Entspannung. Da muss ich mich konzentrieren. Ich versuche, etwas in meinen Kopf hineinzubekommen. Ich muss Aufgaben lösen. Es gibt manchmal Notsituationen, wenn ich wusste, nächste Woche habe ich eine Prüfung und am Samstag, wo ich lernen wollte, war ich wie krank und ich habe gewusst, das bringt gar nichts, wenn ich jetzt versuche zu lernen. Dass ich gesagt habe, okay, an dem Samstag bleibe ich im Bett und dann lerne ich ausnahmsweise mal am Sonntag, aber nicht die Regel. Oder wie ist das mit Einkaufen? Bald kommt der Dezember, dann haben wieder die Läden in der Innenstadt in Basel offen. Das ist doch wunderbar, dann kannst du in aller Ruhe am Sonntag einkaufen. Oder was ist mit Online-Shopping? Galaxus, Digitec, eBay und so weiter. Am Sonntag? Wie gesagt, ich möchte nicht in eine neue Kasuistik verfallen, aber ich möchte euch anregen zum Nachdenken. Oder vor einigen Jahren, da kam am Samstag die Wetterprognose für den Sonntag und die Prognose war, hey Leute, es wird trüb, kalt und regnerisch. Das ist so ein richtiger Sonntag, um die Steuererklärung auszufüllen. Ich frage jetzt nicht, wer von euch die Steuererklärung am Sonntag ausfüllt. Also das tue ich mir nicht an. Wo sind die Grenzen? Der Sabbat ist für den Menschen da. Und Gott hat hier eine Ordnung in die Schöpfung hineingelegt, die den Mensch schützen soll und die ihm dienen soll. Und jetzt sind wir in einem Spannungsfeld von Gesetzlichkeit, wie wir es bei den Juden gerade gesehen haben, dass man immer mehr Regeln und noch mehr Regeln und noch mehr Regeln und noch mehr Verbote aufstellt, an denen die Menschen fast ersticken. Und auf der anderen Seite die schier unendliche Freiheit dort. Ich bin Christ, Gott hat mir die Freiheit geschenkt, ich kann machen, was ich will. Wo ist, ein Dozent sagt uns immer wieder, die höhere Mitte, wo ich aus einer Freiheit mich entscheide, Verschiedenes nicht zu tun, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Und weil ich der Überzeugung bin, das hat Gott so nicht vorgesehen. Das will Gott nicht, dass ich das am Sonntag mache. Der Sonntag, der Ruhetag, ist eine Schöpfungsordnung. Aber nicht in dem Sinne, dass man ihn eine Gesetzlichkeit abkleidet und dann jede Menge Zusatzverbote aufstellt. Und auch wenn du der Überzeugung bist, nein, dies oder jenes, das tue ich am Sabbat nicht, dann musst du daraus noch kein Gesetz für alle anderen machen. Es ist gut, wenn man darüber spricht, wenn man darüber austauscht, wenn man sich vielleicht gegenseitig zum Nachdenken bringt. Und wir sehen hier bei Jesus, das Thema Sabbat zwischen ihm und den Pharisäern und Schriftgelehrten, das war wirklich schwierig. Und der Konflikt ist nachher wirklich eskaliert. Das war eines der Reizthemen zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Und wir lesen nachher in Kapitel 3 die Geschichte, dass Jesus einen Mann, und das ist sehr provokant, er heilt einen Mann in der Synagoge, im Wissen darum, das macht die anderen, Entschuldigung, Granate verrückt. Warum macht er das? Warum provoziert Jesus so? Warum riskiert er den Konflikt nicht nur, sondern er geht sogar bewusst hinein? Er will damit deutlich machen, was ist das Evangelium und auch was ist die Freiheit des Evangeliums. Im Wissen darum, das geht im Moment noch nicht in ihre Köpfe hinein. Wir lesen in der Apostelgeschichte, da haben sich viele Pharisäer und Schriftgelehrten mit der Zeit Jesus zugewandt. Aber in dem Moment noch nicht. Das war die Zeit, wo die Fronten immer härter wurden und die Ablehnung gegenüber Jesus immer stärker, immer heftiger, immer intensiver, bis sie sagten, der Mann muss sterben. So geht das nicht. So geht das nicht. Das ist ein ganz gefährlicher Irrlehrer. Insbesondere, weil ihm die Massen hinterherlaufen. Den müssen wir aus dem Verkehr ziehen. Und Jesus hat weitergemacht. Hat diesen Konflikt und diesen eskalierenden Konflikt riskiert. Wir lesen an einer Stelle, er war in der Synagoge von Nazareth und die Leute waren so wütend auf ihn. Sie haben ihn in der Synagoge gepackt, ihn zu einem Abhang geführt und wollten ihn hinunterstoßen, damit er stirbt. Und es heißt, er ging durch sie hindurch, seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber als seine Stunde gekommen war, als Jesus wusste, jetzt ist der Moment da. Jetzt ist der Moment da, um ans Kreuz zu gehen. Da ist er nicht davon gelaufen, da hat er sich nicht versteckt. Da hat er nicht argumentiert, hat er nicht versucht, seine Haut zu retten. Und vordergründig konnten die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, jetzt haben wir gewonnen. Und sie haben wiederum nicht verstanden, um was es da eigentlich ging. Sie haben nicht verstanden, dass sich da am Kreuz der Sohn Gottes geopfert hat für sie, für dich, für mich, für all die Menschen hier in der Umgebung auf der ganzen Erde. Dass Jesus sich geopfert hat, um Menschen mit Gott wieder zu versöhnen. Damit Menschen den Weg zum Vater zurückfinden, damit viel Heilsames in ihr Leben hineinkommt. Damit ihr Leben wieder in Ordnung kommt. Heil und Frieden. So groß ist die Sehnsucht Gottes, dass er mit uns eine tiefe, enge, liebevoll vertraute Gemeinschaft haben will. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Das übersteigt unser Verständnis um ein X-faches. Aber es illustriert uns, wie groß die Barmherzigkeit Gottes ist und wie groß seine Liebe ist. Dass er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, mitten hinein in diesen Konflikt. Und Jesus hat sich diesem Konflikt gestellt. Und er hat das sogar mit seinem Leben bezahlt. Und auf diesem Hintergrund, auf dem Hintergrund der Schöpfungsordnung Gottes, auf dem Hintergrund dessen, was Jesus für uns getan hat und dass er über dem Sabbat steht und dass er uns auch sagen kann, was am Sabbat für uns erlaubt ist und nicht, wollen wir uns noch ein paar Gedanken machen. Ja, wie gestalte ich jetzt den Sonntag? Und ich möchte nur einen Punkt fokussieren, der sehr wichtig ist und den ich, das sage ich ehrlich, aus einem Buch habe. Und da sagt der Autor, der Sabbat ist der Tag der Verbundenheit. Nicht der Arbeit, nicht des Faulenzens. Der Sabbat ist der Tag der Verbundenheit. Erstens der Verbundenheit mit mir selber. Zweitens der Verbundenheit mit anderen Menschen. Und drittens der Verbundenheit mit Gott. Was heißt das, die Verbundenheit mit mir selber? Speziell die, die im Arbeitsleben sind und auch Mütter, die kleine Kinder haben, die sind zu einem hohen Maß fremdbestimmt. Die können nicht immer das machen, was sie wollen, sondern da ist jemand, der sagt, um 7, 7:30 oder 8 musst du an der Arbeit sein, dann musst du das erledigen oder dieses Ziel erreichen und um 5, 6 oder wann auch immer kannst du wieder gehen. In einem hohen Maße fremdbestimmt. Ob man jetzt müde ist oder erkältet oder keine Lust hat, das spielt mehr oder weniger keine Rolle. Du musst. Und wenn man in dieser Mühle drin ist, dann geht je nachdem die Verbundenheit mit sich selber, die geht verloren. Ich weiß gar nicht mehr richtig, wie es mir geht. Und wir brauchen den Sonntag, den Ruhetag, die Muße, wo man sich auch etwas mehr Zeit nehmen kann, wo man je nachdem auch die Uhr abziehen kann und sagen, die brauche ich jetzt mal nicht. Wenn ich Hunger habe, der meldet sich von alleine, da muss ich nicht auf die Uhr schauen. Damit du den Kontakt zu deiner Seele wiederherstellen kannst. Damit du deine Seele fragen kannst und auch hören kannst, du, wie geht es dir eigentlich? Bist du traurig? Bist du fröhlich? Bist du gedämpft? Bist du enttäuscht? Bist du überfordert? Bist du verletzt? Tut irgendetwas weh? Sind letzte Woche Dinge passiert, die dich aufgewühlt haben oder wo du denkst, nein, das ist nicht gut, das kann ich nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Wenn du nicht auf deine Seele hörst, wer soll es sonst machen? Wenn du nicht weißt, wie es deiner Seele geht, wer sollte es sonst wissen? Und dazu muss man sich Zeit nehmen, um die Verbundenheit mit sich selber herzustellen, sich zu entspannen in aller Ruhe, ein Moment, wo man ungestört ist, und wo man auf sich hören kann, um nachher in einem nächsten Schritt ins Gespräch mit Gott zu kommen. Das ist sehr wichtig. Dieser Moment, dieses Innehalten im Getriebe des Alltags, Verbundenheit mit sich selbst herstellen. Das zweite, Verbundenheit mit anderen Menschen. Der Sonntag als ein Tag, wo man, was die allermeisten betrifft, nicht arbeiten muss, sondern man hat Zeit. Zeit für die Familie, also die Kernfamilie, aber auch darüber hinaus, wenn man erwachsen ist, Zeit, um die Verbundenheit mit den eigenen Eltern zu pflegen, mit Verwandten, die vielleicht etwas weiter weg wohnen, mit Nachbarn, mit Freunden, wo man entspannt zusammen sein kann und Verbundenheit pflegen kann. Auch in der Gemeinde. Die Corona-Pandemie ist vorbei, es gibt also keinen Grund mehr, am Schluss des Gottesdienstes euch alle hier rauszujagen, sagen jetzt mit der Heiko, sonst steckt ihr euch nur an. Zeit, um Verbundenheit miteinander zu pflegen. Das ist, ihr merkt, das ist etwas intensiver als nur Beziehung. Da geht es auch um etwas mehr als nur um Smalltalk. Es geht wirklich um Verbundenheit. Vielleicht eine kleine Illustration, es ist eine Weile her, wo eine Frau in einem ganz anderen Kontext zu mir sagte, ungefähr in meinem Alter, Single, sie sagte, der Sonntag ist für mich der schlimmste Tag der ganzen Woche. Ich gehe zum Gottesdienst, alles wunderbar, danach redet man noch so ein bisschen hier und da und dort und dann weiß ich, auf der einen Seite, das sind die Familien, die gehen jetzt nach Hause und die machen was miteinander. Dann sind da noch ein paar Leute, die machen ab. Wir machen am Nachmittag dies und jenes. Und dann bin ich noch da. Alleine. Und ich habe gemerkt, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Und wir leben in einem Zeitalter des Individualismus und die mangelnde Verbundenheit, ich glaube, das kann man sagen, ist eine Krankheit unserer Gesellschaft. Es gibt so viele Menschen, die sind mehr allein, als sie eigentlich möchten. Das sind zum einen ältere Menschen, wo der Ehepartner gestorben ist, die nicht nur allein, sondern je nachdem einsam sind. Aber das sind auch junge Menschen, die aus welchem Grund auch immer gerne einen Partner, einen Lebenspartner, einen Ehepartner hätten, aber keinen finden. Es gibt so viele Einpersonenhaushalte in den großen Städten. Über 30%. Und wenn Menschen zu viel alleine sind, über längere Zeit, über Jahre hinweg, ich habe den Eindruck, die werden wie eigen, die werden speziell. Und es wird immer schwieriger für sie, sich auf andere Menschen einzulassen. Und es wird immer schwieriger, sollten sie später jemanden kennenlernen, plötzlich in ihrer Zeitgestaltung Rücksicht zu nehmen auf die Vorlieben eines anderen, weil sie gewohnt sind, nur für sich selber zu sorgen. Die mangelnde Verbundenheit ist eine Krankheit in unserer Gesellschaft. Das ist schwierig, ganz schwierig. Und der Sonntag ist ein Tag, um Verbundenheit zu pflegen. Mit mir selber, mit anderen Menschen. In der Gemeinde, in der Familie, aber auch mit anderen. Und vielleicht kennst du Menschen, die alleine sind. Es ist schon klar, die einen von uns sind eher introvertiert, die brauchen mehr Zeit für sich alleine. Die anderen extrovertiert, die sind am liebsten immer unter Menschen. Das gibt ihnen Kraft, da fühlen die sich wie der Fisch im Wasser. Und es geht darum, zu erspüren, wie geht es dem anderen Menschen und wie viel Verbundenheit braucht er jetzt. Und gerade wenn ich so in christliche Gemeinden hineinschaue, denke ich, je nachdem beobachte ich schon, viele sind wirklich sehr stark fokussiert auf ihre Familie. Die haben es gut miteinander und das ist wie so ein Kokon, die sind in sich abgeschlossen. Aber was ist mit den Singles, was ist mit Alleinstehenden? Wo bleiben die? Der Sonntag, ein Ruhetag, ein Tag der Verbundenheit und dann auch der Verbundenheit mit Gott. Ich kann ganz ehrlich sagen, Corona-Zeiten, Gottesdienste verboten, plötzlich entdeckt man neue Freiräume. Du kannst länger schlafen, gemütlich frühstücken, bei schönem Wetter hinausgehen. Man hat ganz andere Möglichkeiten, was man mit dem Sonntag anfangen kann. Und hier und da haben sich das Leute auch gewöhnt. Und man sieht dann manchmal Sonntag, 10.30 Uhr, posten Leute schicke Fotos aus den Bergen. Schau mal, wie schön. Dachte man, Moment, die waren doch früher immer im Gottesdienst. Ja? Jetzt hier zu sein, heißt, ich verzichte auf andere Möglichkeiten. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber diese Verbundenheit mit Gott brauchen wir. Die Zeit, auch miteinander vor Gott zu kommen, auf seine Stimme zu hören, ihm miteinander zu begegnen. Aber dann auch zu Hause sich vielleicht etwas mehr Zeit nehmen zum Bibellesen, etwas mehr Zeit zum Beten. Und wenn ich beten sage, meine ich nicht nur, dass man irgendeine Aufgabenliste abarbeitet oder eine Fürbitteliste durchbetet, sondern dass man, soll man sagen, mit Gott ins Plaudern kommt und einfach die Beziehung mit ihm pflegt und die Verbundenheit vertieft. Mit ihm teilt, was man erlebt hat, was einen bedrückt, was einem Angst macht, was man sich wünscht, was man auf dem Herzen hat. Und ich habe den Eindruck, damit machen wir Gott mit die größte Freude, wenn wir uns diese Zeit nehmen. Am besten auch, indem man die Uhr auf die Seite legt, indem man Musik abstellt. Das kann man zu Hause in einem Zimmer für sich machen, das kann man irgendwo in der Natur machen. Da soll einfach jeder den Weg wählen, der ihm oder ihr am meisten entspricht. Der Sonntag, ein Tag der Ruhe und der Verbundenheit mit sich selbst, mit anderen, mit Gott. Ich lade euch ein, einen Moment nachzudenken, was heißt das jetzt für mich? Was mache ich damit? Auch wo Gott die Möglichkeit hat, dir einen Impuls zu geben, dass du vielleicht an deiner Sonntagsgestaltung etwas änderst. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, jedes für sich. Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, du bist nicht nur der Herr über den Sabbat und den Sonntag, sondern du bist der Herr der ganzen Welt. Und es ist mehr als erstaunlich zu sehen, wie sehr du auf deine Macht verzichtest, um dein Recht durchzusetzen. Und es ist erstaunlich und für uns eigentlich peinlich, wie oft du uns eigene Wege gehen lässt und wir achtlos an dir vorbeigehen, wie uns anderes wichtiger ist als du unser Erlöser, als du dreieiniger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Und ich bitte dich um Vergebung, wo wir an dir vorbeigegangen sind und andere Dinge dir vorgezogen haben. Ich bitte dich, dass du uns sensibel machst für dein Reden und für die Impulse deines guten Heiligen Geistes, zu erkennen, was du, nicht nur was du von uns willst, sondern was du für uns bereit hast. Und dass wir uns einlassen auf dein Reden, auf dein Wirken, auch im Blick auf die Gestaltung des Ruhetages. Und ich bitte dich, gib uns die Gnade, dass wir dich noch viel tiefer und intensiver kennenlernen, dass du uns noch größer wirst und dass deine Barmherzigkeit, deine Liebe und dein Friede uns noch viel tiefer durchdringt. Hilf uns, das große Ganze wieder ganz neu zu erkennen und in den Blick zu bekommen. Nicht nur, wofür der Sonntag als Ruhetag da ist, sondern wofür unser ganzes Leben da ist. Hilf uns, dich immer mehr zu erkennen. Und ich bitte dich für die unter uns, die mehr einsam und alleine sind, als ihnen lieb ist. Bitte dich, dass du sie segnest, ihnen nahe bist und dass du ihnen auch Menschen über den Weg schickst, die ihnen Verbundenheit anbieten. Zeige jedem von uns, was wir dazu beitragen können. Amen.